Азов Мосоху, ве Азов Мосоху, там ве Азов Мосоху, ве Азов Мосоху, там
Herzlich willkommen zu Wer A-Saft muss auch O-Saft, der musikalischste Podcast innerhalb der Familie Foggenreiter.
Applaus, Applaus. Was habe ich da verloren, verdammt nochmal?
Ja, dann wär's ja nicht der musikalischste. Das wäre ja schon, obwohl Familie, da macht's auch, bei dir macht in der Familie auch keiner Podcast, gell?
Nee, nicht, dass ich wüsste. Wäre geil, wenn meine Mama einen Podcast hätte seit Jahren und es keiner checkt.
Und keiner weiß.
Der wäre auf jeden Fall schlechtes
Marketing.
Ja.
ja, vorgestellt erstmal hier, ich bin Freeze, auf der anderen Seite ist Simon, aber wisst ihr ja schon.
Das ist ja ein alter Hut. Apropos alte Hüte. Hast du dir die Haare geschnitten? Quatsch.
Nee, tatsächlich, seit Corona nicht. Aber ich habe tatsächlich am Tag vorher war ich beim Friseur und dann haben die Friseure zugemacht und ich dachte so, yeah, I don't give a, meine Haare.
Also top. Ich dachte, dein Friseur zugemacht, ich dachte so, okay, wie scheiße müssen meine Haare gerochen haben, dass er danach gesagt hat, ich sperre den Laden zu. Ich schneide nie wieder eines Menschen Haar. Hallo auf meiner Seite auch übrigens. Ich bin Simon.
Servus, mit Z. Simon, grüß
dich. Simon.
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 Ich habe gerade die Befürchtung, dass ich zu laut gepegelt bin. Letztes Mal warst du zu laut gepegelt. Jetzt habe ich die Befürchtung gerade, ich bin zu laut gepegelt.
Ich bin genauso gepegelt wie das letzte Mal. Ich hoffe, bei mir ist es so, dass mein Aufnahmeprogramm namens GarageBand, ganz professionell, irgendwie bei jedes Mal, wenn ich das Mikro einstecke, einfach, obwohl der Pegelregler immer an der gleichen Stelle ist, mir komplett verschiedene Ausschläge anbietet. Jetzt ist zum Beispiel wieder ein bisschen lauter, aber es ist nicht im übersteuerten Bereich.
Okay.
Deswegen rühre ich jetzt nichts an.
Das ist so Apple. Ich habe ja, mittlerweile arbeite ich auch sehr viel mit Apple. Aber das ist so typisch Apple, diese Bevormundung ist das, was ich bei Apple hasse. Dass sie einfach sagen, ja, du, das ist, ich finde es gut, wenn der Pegel lauter ist.
Ich finde, junger Mann, glaub mir, ich habe die Fehler auch schon gemacht. Ich finde, dass der laute Pegel dir jetzt mal ganz gut. In 2 Jahren wirst du mir danken für den Pegel. So ist Apple. Apple ist so ein unangenehmer Lehrer, Lehrerin,
ja, genau.
Slash, der ist vielleicht der gut meint, aber in deiner Phase deiner Entwicklung, zum Beispiel in der Pubertät, die einfach nur auf den Sack geht. Kennst du so Lehrer, die hast du ja, die mit der 9. Klasse sind die einfach die beschissensten Huren und Hurensöhne der Welt, aber wenn du den in einer K12 nochmal kriegst, merkst du, krass, das ist ein geiler Typ und der wollte mir wirklich was beibringen, immer schon, der war gar kein Wichser, der wollte mir nur mich als Menschen tatsächlich formen. Ich nehme den Drohbrief zurück.
Ich dachte gerade kurz, du willst Hurensohn auch noch genderkorrekt nochmal pronouncen, indem du sagst Hurensöhnen.
Achso, nee, ich wollte Stricher-Göre, wäre das dann Stricher.
Liebe Hurensöhne und Huresöhninnen.
Und der Hurensohn und Stricher-Balk, Stricher-Mädchen.
Stricher-Mädchen.
Hurensohn und Stricher-Tochter. Geil, mir ist gerade einfach das Gegenteil von Sohn nicht eingefallen. Das ist unangenehm. Ja. Hurensohn und Stricher-Tochter. Könnte ein Märchen sein, modernes. Hänsel und Gretel in Berlin Bahnhof Zoo Edition. Hurensohn und Stricher-Tochter. Die hatten sich extra kleine Methadon-Päckchen gelegt, um wieder nach Hause zu finden.
Ja, das könnte langsam unser erster Shitstorm werden hier.
Ach, noch geht's.
noch geht's, sehr gut. Wie war deine Woche?
Geht dich einen Scheißdreck an. Gut, ich war in Köln. Was ist denn heute für ein Tag? Sonntag,
ja.
Ich habe was Ähnliches gemacht, was wir machen. Ich weiß nicht, ob ich schon drüber reden darf, aber auf jeden Fall mit unserem gemeinsamen Freund Jan van Weide für einen für die Streamer von einem großen TV-Sender. Die haben einen Audio- und ein Video-Stream-Dienst. Haben wir auch so eine Art Podcast aufgenommen mit bisschen Schauelementen noch dabei. Also so eine Mischung, weil wir keinen reinen Podcast machen wollten, weil wir beide schon einen haben und den irgendwie natürlich quatschen wir auch einfach viel, aber haben noch so ein paar, kommen immer ein paar Spielchen rein, die quasi entwickelt haben, aber die dann redaktionell uns vorbereitet wurden, damit wir auch selber überrascht sind, weil sonst ist sowas immer recht langweilig, wenn man schon weiß, jetzt wissen wir was Verrücktes machen und zwar Folgendes, sondern genau. Und da haben wir 2 Folgen aufgenommen am Freitag.
Ah, geil.
Und es war sehr geil, ja.
Aber du warst nicht, das war nicht der Live-Podcast, weil den haben sie ja auch tatsächlich promoted, krass.
Nee, den hat der Janni am Tag vorher gehabt. Also wir waren beide auch relativ schlecht vorbereitet dann doch, weil klar, es ist, beim Podcast musst du jetzt eh nicht im Zweifel so viel, aber so ein bisschen. Und weil ich habe am Tag vorher noch, musste ich ich mache so eine Sketch-Comedy-Show, keine Ahnung, für den BR. Und muss da mir halt selber eine Nummer schreiben, aber es soll jetzt keine reine Stand-Up-Nummer werden, die mal so frontal in die Kamera redet, aber auch so eine Art Sketch, die konnten sich da irgendwie nicht so klar artikulieren. Ich habe das auch nur gemacht, weil hier der Edlinger macht der Regie, über den wir neulich schon geredet haben. Mhm. Geiler Typ, folgt ihm auf Instagram, der ist ein cooler Künstler und Regisseur, macht eigentlich auch ganz viele Musikvideos, ich glaube, der hat die ganzen Blumentopf-Videos gemacht und Fat Tony meine ich auch jetzt und so, und mit dem habe ich schon mal gearbeitet für was anderes und der ist einfach, ich mag den einfach so gern und dann hat der mich halt gefragt, weil er der Regie macht und er wird halt gern mit mir machen und es wird doch passen und so oder so, und aber das Problem war so ein bisschen, dass die haben mir halt keine Vorgabe gegeben, sollte 2-3 Minuten lang sein, also nicht lang. Und ich sehe, was für thematisch irgendwie so ein bisschen Korsett wünscht man sich ja dann doch, na, ganz frei, was du magst. Und damit kann man halt überhaupt nicht arbeiten. Weil ich dachte, okay, dann alles von Dinosauriern bis, weiß ich nicht, bis Jesu Christo Wiedergeburt. Aber möglichst nicht jetzt so Corona und so, haben sie auch gemeint vom BR. Die wollen jetzt nicht, also das tagesaktuelle Thema soll man nicht behandeln. Okay. Weil es soll so zeitlos sein quasi. Also jetzt nicht Black Lives, nicht Corona. Wäre so geil, weil dazu kann man dann wieder was schreiben, als aktuell wäre, aber so vollkommen ins Nichts. Naja, da habe ich dann jetzt eben, dann habe ich am Donnerstag am Abend vor der Aufzeichnung da rumgebrainstormt mit Golo noch zusammen. Der hat mir da ein bisschen geholfen und mit dem Edlinger selber auch. Und Janni war eben in seinem Live-Podcast.
Ah, okay.
Genau, deswegen
kam wir da. Der hat auch dann 3 Podcasts hintereinander, irgendwie, das ist natürlich auch schon eine Hausnummer.
Ja, genau, der Live-Podcast ging ja über 2 Stunden, also es war ja quasi eine Doppelfolge gefühlt, weil es so lang ging. Und dann hat er noch 2-3 Bier getrunken, dann ins Bett aufgestanden und dann nochmal 2 Folgen mit mir aufgenommen von dem anderen.
Okay, sauer, krass. Ja, ein Marathon, Labaton.
Also war mega witzig, weil ich habe ja mit Janni einen sehr ähnlichen Humor und können uns da auch totlachen, ohne dass Leute zuhören. Und wir haben dann mussten dann noch so Aufsager für Trailer und Social Media und so aufnehmen. Und da hatten wir wieder so, ich glaube, wir haben eine halbe Stunde Lachflash. Weißt du, wenn du einmal bei einer Szene, also mussten dann halt so vorgefertigte Texte auch, und einmal musste einer lachen und dann war halt vorbei. Und da war eh schon irgendwie 8 Stunden im Studio gewesen und dann haben wir diesen Take immer wieder probiert und ich musste nur dran denken, wenn ich den Jan jetzt anschaue, wird er dieses Gesicht machen und hab dann schon wieder einen Lachflash gekriegt und dann es ist uns immer mega witzig, aber die Leute, die arbeiten, die anderen Menschen, auch Kameraleute und so, und die wollen auch nach Hause und dann hast du einfach 2 Schauspieler, die einfach die ganze Zeit in Tränen ausbrechen. Naja, ich hoffe, dass sie die Outtakes genommen haben.
Ja, eben wollte auch gerade sagen, das ist ja meistens das Beste sogar.
Ja, voll.
Ich liebe es, Leuten beim Lachflash zuzugucken. Es gibt irgendwie nichts Geileres eigentlich. Hat was. Ah, jetzt habe ich gerade übrigens, ich habe parallel den Pegel eingestellt. Jetzt ist er gut, glaube ich. Hoffe ich. Am Anfang könnte es verzerrt gewesen sein. Tut mir leid, falls das so
parallel
war.
Parallel den Pegel eingestellt ist übrigens Frees heimliches Mitteilung, dass er gerade gesoffen hat.
Es wurde mir so langweilig, deswegen habe ich heimlich kurz den Pegel eingestellt. Wie war der Live-Podcast? Hast du da auch was mitbekommen?
Ich habe ein bisschen geguckt, war witzig. Vor allem, da war ja noch Thorsten Sträter, war noch da als Gast. Und das war schon sau lustig. Aber ich habe nicht viel gesehen. Ich habe zwar brav mir ein Ticket gekauft, weil die haben mir die kompletten freiwilligen Eintrittsgelder haben die an den Kinderhospizverein gespendet.
Aha, cool.
Was ich sehr gut finde. Also da ist die Yasi, Janis Frau, ist ja da auch Botschafterin. Und genau, die haben tatsächlich gar nichts selber für sich, also nicht mal was abgezwackt, sondern kompletten, abzüglich der Betriebskosten, haben die kompletten Spenden, die da eingegangen sind, halt an Kinderhospizverein gespendet. Und deswegen habe ich auch, und ich hätte es auch gemacht, um die beiden zu unterstützen, habe ich mir halt so ein Ticket geholt, habe für 25 Euro und dann aber nicht angeschaut, weil ich eben selber schreiben musste.
Ja, okay. Ja, aber die werden das bestimmt ja auch noch streamen wahrscheinlich irgendwo.
Ja, kann also man auch schauen auf YouTube. Gibt schon. Oh, muss ich mal, wenn ich jetzt heimlich nebenbei, schaffe ich das hier nebenbei zu gucken, dann kann ich es euch sagen, ansonsten können wir es auch nochmal posten.
Ja, sehr gerne.
Lass hören heißt der Podcast, ja, schauen wir mal hier.
By the way.
Stream, also www.streamfood.tv, also wie streamessen.tv. Und okay, da gibt es den Live-Podcast und dann muss man halt suchen nach Lass hören Podcast natürlich, weil da wird es wahrscheinlich mehrere geben.
Habe ich noch nie gehört, was ist das denn?
Keine Ahnung, es ist anscheinend so ein Streaming-Portal,
ja.
Wo du auch dann, also warum ich es da gemacht habe und nicht bei YouTube oder so, weiß ich zwar auch nicht, aber da kenne ich mich auch zu wenig aus mit so Stream-Geschichten.
Ja. Ja, ich habe jetzt letztens zum ersten Mal Twitch ein bisschen ausprobiert, mit einem Kollegen ein bisschen Comedy probiert, mit Matthias Albus und wir haben uns nämlich überlegt und wollen das auch machen, so ein bisschen interaktive Comedy quasi, dass man so, bei Twitch ist so ein bisschen mehr der Chat im Mittelpunkt und man kann mehr interagieren und kann so Buttons machen, wo die Leute auch reinkommen und kann Leute reinholen und so, das ein bisschen, gibt es ein bisschen mehr Features zum Interagieren als bei YouTube.
Twitch ist ursprünglich eigentlich für so Gamer, dass man denen quasi beim Game zuschauen kann, ne?
Ja, so ist auch tatsächlich, wenn du da drauf guckst und nach so, was gibt's denn da so, ist fast alles Gamer, aber in letzter Zeit, jetzt durch Corona und so, haben sich immer mehr andere Leute auch drauf gestürzt, aber es ist schon fast immer noch alles Gaming. Was übrigens was ist, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Ich bin ja auch so, weißt du, so Fußball weißt du ja und auch so Tennis oder Sport allgemein zugucken, ist halt irgendwie, ich mach gern Sport, ja, aber so Sport zugucken ist halt so irgendwie nicht so richtig erfüllend für mich meistens. Also ab und zu mal finde ich Fußball und jetzt eben so Geisterspiele habe ich immer noch nicht gesehen, so würde es mich auch mal interessieren mal und so, aber dann habe ich es mal gesehen, dann reicht es mir auch, aber Leuten beim Computerspielen zu gucken, das ist so ernsthaft, so das kann
das
ich.
Das erschließt sich mir tatsächlich auch nicht, da fühle ich mich immer alt, wenn ich den Gedanken habe und natürlich eigentlich, weil ich ja, also im Gegensatz zu dir, ich schaue ja gern Sport und im Endeffekt
ist eine Chance eigentlich,
Eigentlich ist es, also klar, irgendwie ist natürlich sind da Menschen aus Fleisch und Blut unten, aber im Endeffekt ist es nichts anderes. Ich schaue auch nur jemand anderen zu, wie er erfolgreich oder nicht erfolgreich ist. Und sitzt dabei auf der Couch. Also eigentlich ist es nichts anderes. Aber trotzdem finde ich es irgendwie beim Fußball für mich noch plausibler, aber es liegt einfach nur daran, weil es mein eigener Geschmack ist wahrscheinlich. Also jeder, der Gaming gerne schaut, ich weiß, da gibt es auch so einen Begriff dafür, der wird sagen, ja, aber das, ich schaue halt das gerne. Was ist der Unterschied, ob ich jetzt 60 zuschaue oder Crazy Frog 321? Ich habe überhaupt gar keine Ahnung, ob ihr so Nicknames benutzt. Sorry an alle da draußen, die das machen.
Ja, die, also wahrscheinlich gibt es auch genauso halt auch so Fans und so. Es geht ja beim Fußball auch viel um die Vereine und die Vereinskulturen, wofür die stehen und so ein bisschen und natürlich um regionalen Bezug und so. Und sowas ähnliches gibt es bei Gamern halt garantiert auch. Also weißt du, was ich meine? So, dass irgendwie so dass es ein cooler Typ ist und der spielt noch dazu geil und der ist irgendwie nett und dann fiebert man für den mit und dann gibt es auch richtig Ligen wahrscheinlich und sowas. Also gibt es sehr viele Parallelen mit dem Unterschied, dass die halt nur ihre Finger bewegen. Obwohl bei wenn es wie auch gibt, dann bewegen die sich vielleicht sogar ganz.
Sogar die Hüfte.
Ja, sogar die Hüfte. Ja. Aber was ich tatsächlich, also das eine ist das Comedy-Ding, das nächste, was ich auch machen will demnächst, weil ich ja so irgendwann, ich weiß ja noch nicht wann, aber irgendwann wird ja auch wieder Party losgehen. Und ich habe jetzt letztens eine Befürchtung ist mir bewusst geworden. Ich habe ja immer so, Musik ist bei mir immer so ein stetiger Prozess der Weiterentwicklung. Ja? Ich habe so, viele Leute merken es auch gar nicht, ich kriege auch oft die Kritik, dass ich immer das gleiche spiele oder viel das gleiche spiele, was nur bedingt stimmt. Natürlich spiele ich zum Teil immer gewisse Basics sind immer wieder da, weil das ja auch gewünscht ist. Also ich habe einen gewissen Stil und gewisse Hits, die so partyintern halt so sind und die laufen halt auch immer. Aber ich habe so pro Party oder pro Monat immer so 5 bis 10 Songs, die irgendwie rausfliegen und 5 bis 10 neue, die reinkommen, was im Jahr halt irgendwie um die 100 Songs sind, was halt so ein Drittel von der Playlist mit dem Jahr quasi auch ausgetauscht komplett so, ja. Was man aber natürlich nicht so merkt, wenn man regelmäßig kommt, weil es immer nur so ein paar sind, so, ja.
Ja, das ist leider auch das selektive Hören. Das ist dann ja, wenn dann irgendwie, dann kommt wieder ein Hit quasi, der spielt immer das Gleiche und denkst du, nein, aber dazwischen waren gerade 4 Lieder, die du noch nicht kanntest.
Nie gehört das, Und vor allem, man nimmt es natürlich auch so Routinen, die dann auch wirklich lange erprobt sind, ähnlich wie beim Comedy auch, da hast du quasi auch ja so Routinen. Und da sind auch so Songroutinen, die halt einfach irgendwie perfektioniert sind, wo du einfach einen Spannungsbogen perfekt machen kannst. Und wenn ich da ausbreche, dann funktioniert der Spannungsbogen nicht mehr. Das ist eigentlich wie ein Song, der halt 10 Minuten lang geht am Ende des Tages, so eine Routine. Und aber jetzt habe ich so das Problem, nur die Befürchtung, wenn ich jetzt irgendwie, jetzt habe ich ein Jahr lang wahrscheinlich dann nicht aufgelegt und aber hab quasi auch keine neuen Songs. Und das erstens würde es mich selber langweilen, dann irgendwie da einzusteigen, wo ich aufgehört habe. Aber ich habe auch keinen Prozess, mit dem ich neue Sachen so antesten kann, weil bei mir kommt ein neuer Song auch rein und dann fliegt er aber wieder raus, weil er nicht funktioniert hat. Oder ich suche stattdessen einen Remix oder so, ja. Und das ist immer so ein bisschen schwierig. Jetzt, wie bei Comedy auch, wenn du es nicht proben kannst, weiß ja nicht, ob das irgendjemandem gefällt. Und ich kann ja nicht mit komplett neuer Musik antanzen und keiner fühlt's oder so. Ja. Und da haben wir gedacht, da ist Twitch vielleicht auch ein geiles Medium, dass ich da quasi jetzt auch dann demnächst mal anfange und so Musikbesprechung mit meinen Panda-Gästen sozusagen mache, dass dann jeder auch neue Musik anschleppen kann. Ja. Ich höre Musik halt an und hole mir Feedback ein, was die Leute denken, sag aber auch meine Meinung, warum ich Sachen nicht spiele, was auch mal geil ist, weil so bei einer Party, wenn jemand mit einem Musikwunsch um die Ecke kommt, ja, dann muss ich halt verdammt oft sagen, nee, sorry, auf gar keinen Fall. Und dann ist ganz oft so, ja, warum, du spielst doch das auch, warum spielst du dann das nicht? Und dann die einzige Antwort, die halt da zeitbedingt irgendwie meistens ist, ja, weil ich das geil finde und das halt nicht, Punkt. So, ja. Ich würde gern mehr erklären, aber geht halt nicht. Ich habe hier gerade in 10 Sekunden den nächsten Übergang. So, ja.
Okay, und, kannst du jetzt quasi mal dir endlich mal die genau. Wünsche dir anhören.
Genau, und auch den Erklärbär geben, warum ich das halt jetzt nicht spiele, weil ich das halt nicht gut finde, so, ja. Und das finde, das passt nicht zur Party und so. Und das könnte, glaube ich, ganz geil sein. Bin ich auch gespannt. Und da werde ich demnächst auch mal anfangen. Gebe ich da nochmal bekannt. By the way, also einmal kann man damit tatsächlich auch ein bisschen supporten. Vielleicht sind noch ein paar Panda-Gäste da, die dann auch gerne hier und da mal eine Donation da lassen. Was ich auch ganz angenehm fände natürlich. Und by the way,
wegen Support. Donation für unsere älteren Hörer ist Spende.
Ja.
Mama.
Und ich würde auch gerne da bei der Gelegenheit was kurz kundtun, weil morgen, beziehungsweise wenn ihr das hört heute, also am Montag, machen die Clubs und Konzertlocations in ganz Deutschland eine Aktion, die nennt sich Night of Light. Kann man auch nightoflight.de, night-of-light.de, kann man sich darüber informieren. Da werden alle Clubs und Locations ihre Häuserfassaden in rotem Licht erscheinen lassen, um darauf aufmerksam zu machen, dass sie vermutlich oder viele eventuell die Corona-Krise nicht überstehen werden, die Pause. Und
was
ist denn eine Protestaktion, weil die Clubs ist halt richtig hart, muss man ganz ehrlich sagen. Also mir als Künstler regnet es ja schon ein bisschen rein, aber mit Arbeitslosengeld, ich komme halt irgendwie über die Runden, weil ich habe halt nicht so eine Fixkosten. Ja, da muss man überlegen, gerade so ein Club ist halt von den Mieten allein so unfassbar hoch. Ja, das sind ja nicht normale Wohnhausmieten, sondern die sind ums 10-fache höher, was den Quadratmeterpreis zum Teil betrifft, so, weil halt in einer krassen Lage und eben Gastronomiefläche und so mit Konzessionsfläche ist einfach sauteuer und die haben einfach null Einkommen gerade, null. Ja, und müssen aber trotzdem die Miete zahlen.
Das bringt halt auch nichts, weil die ist ja nicht geschenkt. Also,
ja, eben.
Das verstehen manche auch falsch. Und nee, also selbst wenn der Vermieter das, also selbst wenn du es einfach machst, du musst es ja einfach dann zurückzahlen. Und dann halt, wenn der Vermieter das nicht genehmigt und du das quasi ja trotzdem machen kannst, hat das ein Gericht durchgehen lassen. Aber dann sagt der Vermieter halt, sobald es vorbei ist, so, jetzt will ich aber alles haben.
Ja.
Und dann, also es ist ja aufgehoben nur, oder nicht aufgeschoben.
Ja, und
also auf jeden Fall muss man es auch zahlen.
Ja, genau. Ja, also es ist auf jeden Fall für die eine richtige Scheißsituation. So, da habe ich auch richtig Schiss, dass viele von den Clubs, wo ich halt jetzt irgendwie auch mit meiner Panda-Party bin, dass die halt danach nicht mehr gibt. Und dann habe ich halt auch keinen Spot mehr, wo ich spielen kann. Das ist halt, für mich ist es natürlich auch genauso gefährdend unter Umständen.
Und ihr alle keinen Spot mehr, wo ihr tanzen und auf dem Klo rummachen könnt und irgendwo vor DJ kotzen und euch vom DJ abweisen lassen könnt. Ja. Und vielleicht
und
auch
vor allem einen wahrscheinlich als allererstes
haben und eure Partner kennenlernen. Alles, was wir in den Clubs gemacht haben, Leute.
Ich wollte oder auf dem Klo vögeln und so. All das geht nicht mehr. Vor allen Dingen trifft es halt als allererstes vermutlich sogar die coolen Clubs. Also die eben nicht so Mainstream machen, sondern die halt irgendwie auch ein bisschen anspruchsvolles Publikum, besondere Gäste, Bookings machen so. Weil die eh meistens viel knapper kalkuliert sind, weil die halt denen halt wichtig ist, dass sie was Gutes machen, statt möglichst viel zu verdienen.
Klar, so eine Nacktgalerie jetzt mal blöd gesagt für die Münchner Hörer
genau.
Oder so, weißt du, so aufs Maul shoppen, 50s für 90s sind die Hits von heute. Die irgendwie pro Abend mit 1800 Gästen Minimum kalkulieren, die trifft es halt
und im Zweifel. Und halt irgendwie so 150 Euro DJs buchen, die halt die Charts rauf und runter spielen. So. Für die ist es halt am einfachsten wahrscheinlich wieder irgendwie auch zu finden. Die haben wahrscheinlich auch den größten Puffer, so, ja. Und gerade die richtig guten. Ja. Ja. Entschuldigung, ich muss gerade wieder rauchen. Boah, ich habe
die Rechnung von meiner Waschmaschine. Ich bin ja so ein Käufer, haben wir ja schon mal drüber geredet. Ich bin manchmal so, ich ziehe los.
Ganz kurz, bevor du das Thema wechselst. Auf jeden Fall, morgen ist es und da macht doch am besten, liebe Hörer alle, am Abend geht doch mal zu eurer Lieblingslocation, macht Fotos davon, wie das im roten Licht ist, teilt es und markiert die und so. Gibt denen ein bisschen Support, bitte, das wäre super.
Ach geil, ja.
Genau. Jetzt deine Waschmaschine. Was ist mit deiner Waschmaschine?
Das ist viel unwichtiger, sorry. Ich komme jetzt. Wir bewegen uns zwar in der ersten Welt, aber trotzdem vom ersten Problem der ersten Welt zu meinem erste Welt Problem. Ich bin ein Käufer, der gerne, wenn er etwas kauft, das ist relativ, ich gehe dann los und möchte, dann haben wir ja schon mal drüber geredet.
Ja.
Und ich war neulich im Saturn, um mir eine Waschmaschine, eine Spülmaschine und einen neuen Staubsauger zu kaufen. Also ich wollte einfach Geld ausgeben und stand da echt rum wie ein vollgeschissener Strumpf. Keiner hat mich angeguckt. Dann wurde ich so zu einem Erwachsenen plötzlich. Weil sie, hallo, kann man hier mal mit irgendwen, ich möchte hier gern Geld lassen. So ungefähr. Kennst du diese Attitüde, die man hat? So, ich möchte Ihnen hier Geld da lassen. Naja, so habe ich mich echt gefühlt. Da bin ich auch gemeint so. Und dann hat mir der eine nur so halbscharig geholfen, weil wir haben so eine IKEA-Küche hier mit so einer IKEA-Front und so Spülmaschine ist im Arsch. Und was ich jetzt gelernt habe, dass die IKEA-Fronten nicht auf normale Waschmaschinen passen, weil IKEA diesen Arschloch-Move gemacht hat und quasi so ein bisschen die Norm von der Norm abweicht. Aber nur um so 0,73 Millimeter, keine Ahnung. Aber dann geht's halt nicht mehr, damit du halt dein Ding auch bei IKEA holst.
Sowas obwohl ich gar nicht weiß, ich glaube, also bei Betten ist es ja auch so, da ist es ja so, dass die sagen, dass es keine deutsche Norm eben ist, sondern es ist irgendeine andere Norm. Und weil die ja so einen Weltmarkt haben, haben die halt irgendwie eine Norm aus irgendeiner anderen Region genommen.
Ja gut, kann ich weiß nicht, ob es bei Waschmaschinen sein, auch so ist, keine Ahnung. Hurensöhne.
Ja. und Hurensöhninnen.
Und dann habe ich halt da versucht, ich meine, beim Saturn sehe, aber gibt's da irgendeine, es kann nicht sein. Kann ja nicht jeder, der eine IKEA-Küche hat, hat doch nicht nur eine IKEA-Spülmaschine.
Ja, da gibt's schon was, glaube ich, aber keine Ahnung.
Nicht so, willst du dich mal informieren oder weil ich würde dir gerne einfach jetzt Geld geben, verdammt. Naja, hat er aber irgendwie nicht so motiviert. Dann habe ich den Staubsauger auch wieder zurückgestellt für 350 Euro oder keine Ahnung und bin dann zum Mediamarkt und bin in den Mediamarkt rein und da war dann einer, der mir da auch helfen wollte. Und den habe ich dann aber, wie gesagt, ich will das aber relativ bald, also ich brauche die jetzt schnell. Ja, in der Woche ist sie da, garantiert. Pustekuchen, es war halt vor 3 Wochen jetzt und jetzt bin ich sauer. Und jetzt habe ich da mal angerufen irgendwie und die meinten, ja, kann ich auch verstehen, wegen Corona haben die halt natürlich, sind die ganzen Lieferketten durchbrochen, weil irgendwo halt gerade immer irgendwas nicht produziert wird, also total logisch. Und es dauert halt jetzt nochmal irgendwie, also mindestens Mitte Juli, das konnte ich ja nicht gleich schon sagen. Ach, das hätte mir dann das Arschloch beim Verkaufen auch sagen können. Und jetzt habe ich mich echt gefragt, wie das mit dem Widerrufsrecht ist, ob ich jetzt, ist es ab Auslieferung oder ab Kaufding?
Abkauf natürlich, also abhaben. Also abhaben, ja. Natürlich.
Abhaben, ja eben, weil das wäre nämlich ja, also generell, wenn ich dann merke, so, das passt irgendwie nicht, dann könnte ich es ja jetzt nicht mehr zurückschicken, weil es ja jetzt schon der Kauftermin ja schon länger als 2 Wochen her ist.
Abgesehen davon, du hast ja, um kurz den Rechtsnerd rauszulassen, du hast ja Widerrufsrecht hast du ja sowieso, das ist ein Kaufvertrag, den ihr abgeschlossen habt. Den Kaufvertrag habt ihr abgeschlossen. Er hat gesagt, Lieferung 1 Woche. Unter dieser Bedingung bist du auf den Kaufvertrag eingegangen, hast ja gesagt. Nachdem er jetzt aber seinen Teil der Abmachung nicht eingehalten hat, kannst du also auch immer unabhängig von Fristen sowieso vom Kaufvertrag zurücktreten.
Ja, das ist natürlich die Frage, wenn man es darauf ankommen lässt, dann einen Prozess gegen Mediamarkt zu führen, wenn dann Wort gegen Wort steht.
Ja, ich glaube, da gibt es gar keinen Prozess.
Na gut, dann kann er sagen, habe ich nie gesagt. Steht auch nirgendwo auf dem Vertrag.
Ja, aber da ist hast du schon bezahlt?
Ja, selbstverständlich.
Ja, okay. Das ist natürlich scheiße, ne?
Sonst wäre es ja easy.
Ja, Mist. Aber es gibt bestimmt Möglichkeiten, kann man mal. Wir haben bestimmt Leute, die sich mit Recht noch besser auskennen.
Ja, ich warte jetzt erstmal. Ich meine, im Endeffekt wird es auch nichts ändern, weil wenn ich jetzt so irgendwo anders zum Müllers am Eck Elektrohandel gehe, dann die haben halt wahrscheinlich einfach alle gerade Probleme. Wenn ich jetzt keinen Aussteller nehme.
Wo ich jetzt mal kurz nochmal Schlaumeier-mäßig auf meinen, irgendwie vor ein paar Podcast-Folgen, meine Idee mit dem Beratungsgeschäft zurückkommen, dass sie umstellen sollten. Ein Konzept, um gegen quasi Onlinehandel anzustinken, wäre, dass sie sich auf Beratung spezialisieren. Wäre für deinen Fall jetzt geil gewesen.
Naja, beraten bin ich ja worden. Also es hätte ja nichts geändert. Es wäre ja trotzdem nicht schneller da, die Ware. Das ist ja mein Problem. Das für, ja, die, doch, für, weil du, für den Saturn-Fall wäre es gut gewesen, weil der Typ dann
zum Beraten da. Und auch gewesen. Dann, du würdest das halt nicht dort bestellen, sondern halt zum Beispiel bei Amazon oder bei alternativen Online-Servicen.
Ja, aber die sind ja dem das gleiche Problem. Die können ja auch gerade alle nicht liefern.
Okay, ja, stimmt.
Ja. Das meine ich
ja. Ja. Geh nicht zum Konrad, weil ich kann dir sagen, der absolute Abschaum des Beratungskomforts, die Unterschicht ist definitiv Konrad. Da kann ich dir eines
Tages sagen. Konrad ist ein Berater, den du kennst.
Also, nee. Geh nicht zu Konrad. Kumpel von mir. Nee, hier Konrad Elektronik, da war ich mal mit meiner Mama schon ziemlich lange her. Und da haben wir, meine Mutter brauchte so einen Drucker, und zwar einen portablen Drucker. Ja, also einen mit Akkubetrieb und so. Und dann sind wir auch da drin gestanden, weit und breit, kein Verkäufer, wie immer so. Und irgendwann kam einer vorbei, gehastet, und den hat meine Mutter dann irgendwie so gegrabbt und hat gemeint, entschuldigen Sie, hallo, könnten Sie uns vielleicht hier helfen? Hier wegen dem Drucker. Wir hatten eh schon in der Zwischenzeit so ein paar uns angeguckt so, und zwei Favoriten, ja, könnten Sie uns was dazu sagen? Zu dem hier zum Beispiel. Ja, also das so ein Drucker, ne, Tintenstrahldrucker und so ein Portabler. Ne, ist ein portabler Drucker. Ja, und der Rest steht in der Anleitung.
Also, das, was Sie gerade gesagt haben, steht auf dem Preisschild. Ich möchte so ein paar Insider-Informationen. Ich hätte ihnen vielleicht ein bisschen Geld in die Tasche stecken müssen, wie so bei so Verhören in 80er-Jahre-Krimis.
Ja, genau. Aber
vielleicht lockert das deine Zunge ein bisschen. Ach, den Drucker meinen Sie, ja, von dem habe ich gehört. Der war in der Nacht das letzte Mal gesehen bei Johnny der Schlange. Wo ist Johnny die Schlange jetzt? Keine Ahnung. Und fällt es dir jetzt vielleicht ein? Ach, sicher, der ist in Abteilung Drucker und Druckerzeugnisse. Na, also.
Ja, Verkäufer.
Ich habe mich da auch mal beraten lassen zu. Die Geschichte, die muss ich aber jetzt, sonst wird es unangenehm. Auf jeden Fall gibt es ja jetzt keine, man verwendet ja keine Lüsterklemmen mehr, wie früher, sondern die heißen irgendwie anders.
Vario. Ja, die so auch nicht zum Schrauben sind, sondern so zum Stecken, das mit so einer Feder
genau,
drin.
Genau, ja, genau. Und die sind jetzt, ja, aber die sind eigentlich, muss man die verwenden. Also die anderen sind eigentlich nicht mehr erlaubt, aber interessiert ja keinen, bis das Haus brennt. Ach so, die waren früher schon drin. Auf jeden Fall habe ich noch nicht ganz gecheckt, wie die funktionieren. Ob
Lüsterklemmen auch Spanner sind.
Ja, eben, Lüster. Verklemmte Spanner.
Ja.
Also Spanner eigentlich meistens. Sexuell verklemmt, aber doch lüstern. Naja. Und ich musste halt irgendwie so drei Lampen anschließen, und aus der Wand geht ja natürlich nur eins, also ein Plus Minus und eine Ding raus, eine Erdung. Und wollte mir das halt von denen dann sicherheitshalber erklären lassen, wie das mit den Teilen funktioniert, ob es da was Besonderes gibt. Und im Endeffekt haben die das so erklärt, und ich dachte immer so, das kann nicht sein. Und dann kam zum Glück noch so ein älterer vorbei. Und die haben mir das so aufgezeichnet, vogelwild, mit Bleistift auf, ja, da musst du das da rein und hier dann zu dritt hier rein. Ich so, seid ihr sicher? Das erscheint mir irgendwie komisch. Und der, was macht's denn hier da? Ja, wir erklären dem Herrn gerade nur, ich so, ich muss hier irgendwie drei Lampen anschauen. Das geht vernäht, was ihr da aufzeigt. Der fliegt das Ding um die Ohren. Das war irgendwie, die haben den Strom geleitet wie halt Wasser. Irgendwie so, jetzt machen wir hier noch und dann nach links und dann nochmal zurück. Und den kann man dann einmal im Kreis. Naja, so viel zur Beratung im Konrad. Und ich meine, das ist ein Fachgeschäft. Und ich bin wirklich kein Experte jetzt. Aber
die heißen Fachgeschäft, weil die halt Regale mit Fächern haben. Deswegen heißen die Fachgeschäft. Moment,
Sie müssen zu Ende lesen. Das war ursprünglich ein Fachwerkhaus. Deswegen dürfen wir uns Fachgeschäft nennen.
Naja. Aber ein positives Beispiel, es gibt dir, kennst du den Schrauben Preisinger?
Ja, bester Laden. Das ist aber lieber in der Ecke. Der ist überragend.
Ja, das ist so geiler Laden. Also für alle, die ihn nicht kennen, in München gibt es so einen Laden, der heißt Schrauben Preisinger. Und da ist eigentlich, wenn du reingehst, ist der Laden schon so geil, weil der so, das sind das Apothekerschränke, so riesengroße Holzschränke mit so Schubladen hat, wie so bei der alten Apotheke. Also allein das nostalgisch geil, so optisch geil. Und krasse Nerds auch, die jedes Schraubenformat auswendig kennen und so. Und ich bin da einmal, das war mir auch ein bisschen unangenehm, ich war da schlecht vorbereitet. Ich habe irgendwie so für ein Elektrogerät, ist mir eine Schraube, habe ich gebraucht. Und ich habe die nicht gescheit ausgemessen. Und dann, und da bin ich so hin und dann habe ich halt geschätzt, die müsste halt entweder so, so oder so sein. Und ich weiß auch die Länge nicht. Das könnte so, so oder so sein. Ich bräuchte quasi von jeder Schraube, die möglich ist, eine. Aber und dann, ohne mit der Wimper zu zucken, ist er auf die Leiter gegangen, hat mir von jeder Schraubengröße, ich hatte irgendwie so 20 Schrauben, hat er mir eine Schraube rausgesucht, in eine Plastiktüte gegeben und hat dann irgendwie in die Kasse eingetippt. Er war bestimmt 5 Minuten unterwegs in dem Laden von einem Schrank zum nächsten und rauf die Leiter, runter die Leiter und so.
Und dann 2,36 Euro so ungefähr.
Nein, 12 Cent, Alter. Das war mir so unangenehm. Also ich habe ihm dann 5 Euro gegeben, weil ich gesagt, passt, ey, danke, Mann, so geil. Danke.
Ich habe gerade mehr an Gegenwert an Abrieb an ihrer Schuhsohle verursacht, als sie gerade kassiert haben.
Aber richtig geiler Laden, echt.
Mega, super, der ist super, ja bei mir gleich ums Eck und das ist immer so, wenn ich irgendwie hier am Handwerken bin, denke mir so, ich gehe schon jetzt am Preise rüber und hol mir einfach die 2 Schrauben, die ich brauche, bevor ich mit meiner Schraubenkiste da rum überlege, oh, soll ich jetzt lieber die 6,5 Millimeter Breite und 8 Zentimeter lang, bla bla bla. Nein, ich gehe zum Schraubenpieper Preisinger. Den kann man auch fragen. So. Da sagst du auch so, ja, ich will eine Garderobe aufhängen, da sind aber auch immer schon bei uns, ist auf Besuch, sehr viele Nägel drin und die Wand ist halt so Altbau. Dann sagt er, ja, da nimmst lieber XY. Die kennen sich halt aus.
Ja, voll geil. Und es stimmt auch immer alles, was sie einem sagen. So, das ist echt krass. Ja, also Schraubenpreisinger, Shoutout an Schraubenpreisinger, Alter. Ja. Richtig geil.
Wir verlinken euch bei Instagram. Haben die definitiv nicht.
Nicht, nein.
Die haben noch Interfax.
Wollte gerade sagen, wir können euch allen den Katalog faxen. Ja. Ja,
die arbeiten noch mit Anzeigen im Gemeindeanzeiger.
Ja, hier im Giesinger Wochenanzeiger.
Ja, genau. Schiffre 336. Ja.
Okay. Oder so ein Computer mit so Greenscreen sehe ich auch auf jeden Fall.
Genau, den man grün schalten kann. Warum konnte man das eigentlich? Was war das? War das besser für die Augen oder was war die Legende dahinter?
Nee, ursprünglich gab es auch nur grüne, weil das halt noch technisch noch nicht möglich war, quasi sowas auf ich weiß es gar nicht genau.
Okay, aber ich hatte einen Amiga 600, das war der Nachfolger des Amiga 500, der hatte schon 1 Megabyte Arbeitsspeicher vorinstalliert.
Ja. Ja,
mega schnelle
Scheiße.
Teufelsmaschine auf jeden Fall. Und da hatte ich einen Monitor dann dabei, den man eben auf grün wieder schalten konnte. Also der war normal farbig, weiß nicht, dann 12 Farben oder was die dann konnten. Und dann konntest du aber einen Knopf drücken, um auf green umzuschalten. Und ich habe mich immer gefragt, warum zurück?
Ja.
Also ich habe einen HD-Fernseher, aber zwischendurch will ich einfach mal wieder grün gucken.
mit 2 Floppy Disks.
Ja. Was man da wechseln musste.
Oder Datasette. Kennst du noch Datasette?
Datasette hatte ich auch noch. Die war aber beim C64, glaube ich, noch. Es war einer davor.
Ja, da musste man eine halbe Stunde vorher sich überlegen, was man spielen will. Ja. Damit man das einlesen kann erstmal alles. Geile Scheiße. Ja.
Ich habe früher mit Axel immer Monkey Island gezockt. Das war so ein Point-and-Click-Adventure-Spiel. Und dann, das hatte 12 Disketten, glaube ich, der zweite Teil. Und da gab's ja, also Musik, weiß ich gar nicht, ob es da überhaupt schon Musik gab, aber da ist nichts passiert. Es waren halt so Comicfiguren so rumgelaufen, also so gepixelte. Und dann bist du halt irgendwie an eine Stelle gekommen, dann hieß auf einmal, legen Sie Disk 3 an. Legst du Disk 3 ein? Und dann kam nur der Schriftzug, hahaha, das Largo-Embargo, das weiß ich noch. Und dann, nachdem dieser Satz, also der war da nur auf dem Monitor geschrieben, stand der da dann, ja, als Sprechblase quasi. Und dann, bitte jetzt Disk 4 einlegen. Da war ich so, also das ist auf Disk 3 drauf? Dieser eine Seite, hätte man das nicht geschickter lösen können.
Ja. Ich habe ja früher im Studio habe ich ja noch mit Atari 1040 gearbeitet. Mein erstes Studio-Equipment war mein Sequencer an Atari 1040, der wirklich auch sehr, sehr lange, obwohl es schon neuere PCs gab. Also es gab da auch schon PCs, aber für MIDI war tatsächlich der 1040 stabiler. Und dann hatte ich eben auch für MIDI, damit konntest du halt einen Sampler steuern und so Sequenzen, auch ziemlich nerdy, du musstest so nicht wie jetzt mit einer Oberfläche, wo du irgendwas schneiden kannst und hinschieben, sondern du musstest halt so den MIDI-Code eingeben, so wie Matrix, so ein bisschen musstest, so lief dann auch, wenn du es abgespielt hast, lief so eine Matrix mit Zahlencodes ab, die man halt irgendwie interpretieren musste, so. Und der hatte eine geile Fehlermeldung, das war, weil der hat einen Bug, der lief super stabil, aber der wurde manchmal heiß. Ich habe das dann irgendwann gelöst, indem ich so einen alten Radiator, so ein Heizlüfter, auf kalt gestellt habe und auf eine Stelle mit Gaffertape von dem Atari 1040 draufgeklebt habe. Und wenn er an war, ist er nie abgestürzt. Also ich habe quasi nur einfach einen Ventilator dazu geklebt mit Gaffertape.
Ein Kühler gebaut.
Aber weh, ich habe den vergessen. Dann hat er sich regelmäßig aufgehängt und dann kam halt so eine Fehlermeldung, ich weiß nicht mehr genau, aber irgendeine dystopische Dingsbums Interrupt has occurred, maybe could destroy your whole data, irgendwie so ganz...
Your whole life,
das genau.
Ist die klassische Meldung,
und das Geilste war, bei Atari gab's... Ja, das Geilste war, bei Atari gab es halt nicht okay als Bestätigung, sondern bei denen war das fein. Und das Einzige, was du bei dieser Fehlermeldung ankleben konntest, war fein.
So. Passiv-aggressiv.
Ja.
Fein.
Ja.
Verbleiben wir so.
Schön. Verbleiben wir so. Fein. Ja, richtig geil. Ja. Ja, lustige alte Zeit. Apropos alte Zeit, ich vorgestern wurde ich von David P. von Man Concept in einem Instagram-Post markiert, was ich sehr überraschend und sehr erfreulich überraschend fand, weil das irgendwie eine nette Geste war, weil die haben irgendwie 30 Jahre Man Concept gerade und irgendwie 15 Jahre Equilibrium, das Album, glaube ich, war das, ich weiß nicht, welches Album, ich glaube das. Da habe ich ein Feature drauf und da hat er mich Post markiert, weil ich eines der Feature war.
Okay.
Und fand ich eine sehr nette Geste, dass ich da markiert wurde. Habe ich auch gleich geteilt und so, weil wir haben ja ordentlich Beef eigentlich. Auch wenn jetzt schon wieder Gras übergewachsen ist.
Du hast ja mal noch so einen Battle-Track geschrieben.
Oder ja, wie sagt man das? Diss-Track. Diss-Track würde ich es nicht nennen. Ich habe versucht, das im Track, wie habe ich es genannt? Diskurs, wie habe ich es genannt? Habe ich vergessen.
Reflexion. Aber ich wollte damit eigentlich so die Münchner intellektuellen Rap-Szene. Wir sagen ja nicht, wir battlen uns nicht, wir reflektieren das Ganze mal in Ruhe irgendwie durch.
Ja, da habe ich auch, habe ich insgesamt auch relativ gemischte Resonanz natürlich drauf bekommen.
Professionellen.
Was?
Eine? Sohn einer Beischlafbetreibenden noch professionellen.
Ja, so ungefähr
meine
war das.
Meine Mutter ist im maritimen Gewerbeaustausch ansässigen Beischlafbetreibende Professionelle. Wenn du das jetzt... Du Sohn einer Hafenhure.
Immer politisch korrekt bleiben dabei. Ja, so ungefähr. Tatsächlich habe ich mich tatsächlich auch bemüht. Was aber tatsächlich komischerweise, wenn ich Leute getroffen habe, mir als Kritik ausgelegt worden ist, dass das halt, ja, da hat nicht gezogen, weil das halt irgendwie nicht, so, keine Ahnung, weil ich sie halt nicht niedergemacht habe, einfach so.
Weil es halt zu den Leuten dann zu brav war quasi oder wie?
Ja, also viele haben das natürlich aus unterschiedlichen Perspektiven gesehen. Also gerade die Battle-Rapper und so haben halt gemeint, ja, du hast sie ja nicht vernichtet in dem Sinne und ja, beleidigt und so, sonst was oder so, sondern das war ja auch nicht meine Intention. Meine Intention war ja tatsächlich, mir meinen Frust von der Seele zu schreiben, weil ich mich ja ungerecht behandelt gefühlt habe so und das über lange Zeit mit mir rumgeschleppt habe und da auch richtig drunter gelitten habe, so, weil das einfach für die meisten vielleicht auch nicht zu verstehen ist, aber dreimal so eine Veranstaltung gemacht, wo ich so Herzblut reingelegt habe und versucht habe, die Münchner Hip-Hop-Szene wieder zu beleben und den damals wieder ansteigenden Hip-Hop also davor war ja Hip-Hop komplett tot, mehr oder weniger. Und dann kam Hip-Hop so ein bisschen zurück, aber halt so Crow und Materia. Ja. Da habe ich mir gedacht, oh geil, es wäre cool, das zu nutzen, um quasi den Kids auch wieder ein bisschen zu zeigen.
Die Kultur quasi wieder nahe zu bringen, oder?
Richtig, genau. Das war so meine Intention dabei. Und die muss ich auch sagen, da kann mir auch keiner was dagegen sagen. Das ist mir bei dieser Veranstaltung definitiv gelungen. Da ist so, also kulturell, jeder, der da gewesen war geflasht. Weil an jeder Stelle, wie früher eigentlich, an jeder Stelle wurde gebreakt. Wurde gefreestylt, wurde aber halt auch so eine positive Art halt auch gebattelt, so mit halt gegenseitig Respekt und Support. Also battlen kann man ja entweder, um jemanden niederzumachen, oder man kann sich gerade bei den Tänzern, ist es ja nie ausgestorben, so ein positiver, konstruktiver Konkurrenzkampf, ja, ja. Dass man sagt, boah, krass, der ist so gut, jetzt muss ich noch einen drauflegen, was halt so immer die Idee dahinter war, halt, dass die Kultur besser wird, so alles, ja. Also dieses Express Yourself. Und das war meine Intention. Und ja, das ist, aber aus der Szene kam halt die ganze Zeit so viel Negatives die ganze Zeit, das, was mich sehr, sehr schon frustriert hat. Und alle haben, also so viel, die Hip-Hop-Szene ist auch wirklich keine dankbare Szene, muss man sagen. Das ist sehr, sehr unangenehm. Da versucht man was Gutes zu machen und man kriegt nur Hate ab am Ende des Tages. Ja. Das ist irgendwie, ja, und jetzt das Resultat ist, es gibt halt jetzt keine mehr. Das mache ich halt nicht mehr, nachdem ich dann irgendwie 40.000 Euro draufgezahlt habe und da auch bis heute noch irgendwie dran leide, dass so ein Verlust entstanden ist. Mhm. Mache ich halt nicht mehr. So.
Insgesamt bei den dreien dann in Kombination oder wie?
Nee, nur bei der letzten. Die davor war ein bisschen milder und die erste war ein ganz kleines Plus, aber ein ganz kleines.
Ich war bei der zweiten. Ja. Ich habe da auch, muss man dazu sagen, also es geht um Hip-Hop-Jams übrigens, haben wir, glaube ich, gar nicht jetzt erläutert, so ganz klar für die Leute, die nicht wissen, worüber wir reden. Also Freesat in München in der Muffathalle Hip-Hop-Jams gemacht, mal wieder, nachdem es eben lange keine mehr gab in der Stadt. Und Hip-Hop-Jam wirklich mit allem, was dazugehört. Also mit einer kleinen Bühne, einer großen Bühne. Es wurde gesprüht draußen. Also Graffiti-Maler waren da den ganzen Tag, haben Leinwände gemalt. Und an eine, Dankeschön, hängt jetzt hier bei mir. Breaker waren da. Es gab Freestyle-Rap. Die fünf Elemente des DJ, die vier Elemente des Hip-Hops, eben DJing. Klassische Hip-Hop-Jam eben. Und er hat sie Living Hip-Hop genannt, in Reminiszenz. Okay, da musst du wieder einsetzen.
Die erste hieß tatsächlich Living Large auch noch.
Ah, okay. So. Und Living Large war eine der größten Jams in München.
Genau. Ja, und auch so die erste tatsächlich, die erste richtige ernstzunehmende Jam. Da auch als historischen Hintergrund, eben die wurde initiiert von Michael Kucher und von Main Concept, aber federführend von Michael Kucher, der so ein bisschen ein Teil der Band ist, am Anfang auch Backup-Rapper von David P. war, aber da er da ein bisschen nachlässig war mit Textüben und so, irgendwann nur noch Merchandise und Organisation und so ein bisschen Managerfunktion quasi hatte. Und die haben das quasi initiiert. Aber was man auch wichtig dazu sagen muss, das ist auch den wenigsten bewusst tatsächlich, die veranstaltet und das hören natürlich gerade mein Konzert aus nicht selber nicht so gerne, aber es ist ein wichtiger Fakt für dich. Der Veranstalter war die Färberei der Kreis Jugendring am Ende des Tages. Die Färberei ist eine Einrichtung vom Kreis Jugendring gewesen und gibt's immer noch, aber mittlerweile ist andere Personalien, die da federführend sind. Damals war das Astrid Weindl. Das ist so eine Hip-Hop-Institution gewesen vom Kreis Jugendring, die in erster Linie vor allem Graffiti, also es ging auch darum, die Graffiti-Maler von der Straße zu holen und dazu nicht zu bringen, aber so inspirieren oder aufzuzeigen, dass man auch auf legalem Weg Graffiti-Kunst aus, Straßenkunst ausleben kann so und Leinwände machen und Ausstellungen und die machen zum Beispiel auch die Brudermühlbrücke und so sehr viel oder hier auch die Unterführung beim
Schlachthof.
Hier beim Bayerischen Landtag. Die Unterführung kann man sich auch mal angucken.
Übrigens. Beim Friedensengel.
Ja, genau, beim Friedensengel da. Mega geile Unterführung gestaltet, auch eben federführend von der Färberei, die dann immer aus internationalen Graffiti-Größen kuratieren und die herholen und die dann das malen lassen und so. Also richtig geile Institution eigentlich. Und die hat das am Ende des Tages als Veranstalter sozusagen fungiert. Also die haben die Finanzen gemacht, haben auch die Gelder organisiert, haben verschiedene Töpfe, so Sportamt und alles mögliche, Kulturreferat, die Patrizia und so. Die haben alle da quasi ihre Töpfe akquiriert, die Gelder dazu hat die Färberei immer quasi akquiriert, hat auch die Buchhaltung gemacht, hat das Geld vorgestreckt, was es vorzustrecken gibt. Die Astrid Weindl hat, wenn Verluste war, teilweise aus ihrem eigenen Geldbeutel die Verluste ausgeglichen und so. Und auch so Hotels buchen und so diese ganze Infrastruktur, all das, was am Ende des Tages, wenn man sich im Veranstaltungsbereich ein bisschen auskennt, die größte Arbeit ist. Ja. Aber mein Konzept hat dann quasi so Kuratormäßig halt das Booking gemacht, haben die Bands angerufen, die Künstler angerufen und gebucht und haben Sprayer zum Teil auch aus der Färberei und so, haben das Artwork gemacht. Dann vor Ort haben alle zusammengeholfen. Der Klammer hat meistens den Ton auch gemacht und gemischt und so. Und die haben, also das ist quasi so denen ihr Baby, aber der Veranstalter offiziell rein rechtlich gesehen auch und so war immer die Färberei. was rechtlich ist, ist relativ egal. Mir geht es mehr darum, was da für eine Arbeit quasi abgenommen wurde. Das war so Färberei und das hat bis 2013 haben die das gemacht und das war dann das 10-jährige Jubilar. Und die letzten die letzten zwei Jams war ich dann auch in der Organisation mit dabei, habe mit dem Kucher zusammen quasi auch Werbung gemacht und geplant und Sachen überlegt und auch Flyer verteilt und plakatiert und sowas. Und auch vor Ort natürlich mit organisiert. Und dann haben die aufgehört. Die letzte war auch ein Riesenverlust. Und dann haben sie, gab es halt 10 Jahre nicht mehr, diese Jam.
Von der letzten quasi bis zu deiner, dann die Zeitspanne war. Okay, genau. 10 Jahre.
Waren exakt 10 Jahre. Was halt auch geil war, dass einfach halt so quasi zum 20-Jährigen dann quasi nochmal die wiederbelebt wurde von mir. Mhm. Und ich habe da sehr drauf geachtet natürlich auch, weil ich wollte sowieso eine Jam machen. Ich bin auch auf die zugegangen alle, habe gesagt, hey, ich würde gerne wieder eine Hip-Hop-Jam machen. Meine Intention ist quasi jetzt den wieder aufschwellenden Hip-Hop-Hype zu nutzen, um so die Kids da zu zeigen, worum es damals ging und die Kultur. Ich finde es irgendwie immer so von oben herab zu sagen, ja, wir haben früher noch so, finde ich irgendwie den falschen Weg, sondern ich fand es einfach die geile Idee, man macht so eine Jam und man kommt dahin, man kriegt das Gefühl wieder mit und inspiriert sehr viele Leute, da auch aktiv zu werden. So, das war so meine Intention, ne? Und auch Generationen zusammenbringen. Also da waren auch Alte und Junge, war mir auch ganz wichtig, dass es irgendwie ein Generationen zusammenbringen Event ist, so, ja? Ja. Und nicht ein gegenseitig sich haten und nicht wissen, wovon du redest, sondern eben, hey, dann komm hier, each one teach one und so. Fand ich halt irgendwie halt, den Gedanken fand ich wichtig und gut. Dementsprechend mussten auch neue Bands natürlich gebucht werden, was sehr, sehr schwierig war, was da zu der Jam passte. Gab's halt nicht so viele. Und ich bin auf alle zugegangen, hab alle gefragt, hab gesagt, hey, ich würde gerne wieder eine Jam machen. Ich würde sie gerne Living Large nennen, einfach um an das anzuknüpfen, wofür die Jam auch immer stand. Meiner Überzeugung nach eben dafür, Hip-Hop als Kultur nach vorne zu bringen und alle Facetten zu zeigen und vor allen Dingen nicht nur, viele Jams sind ja auch immer so, es gab ja viele Jams, aber die meisten waren in erster Linie Hip-Hop-Konzerte und irgendwo neben in irgendeiner Ecke hat jemand was gemalt und irgendwo lag ein Fetzen PVC-Boden und da haben ein paar gebreakt, aber eigentlich war es ein Hip-Hop-Konzert. So. Und ich fand, bei der Living Large war immer essentiell, dass eben die anderen Facetten auch mindestens genau, oder die waren nie so genauso groß, aber auch präsent sind zumindest. Auch wenn man damit kein Geld verdient. Die Leute kommen nicht deswegen, sondern die Leute kommen natürlich am Ende des Tages wegen dem, was auf dem Flyer draufsteht, an großen Namen Künstler, von Bands, Künstlern. So, ja. Das heißt, all das, was man da so drumherum macht, kostet nur richtig viel Geld und spielt einen keinen Euro ein. So, ja.
Aber jetzt mal zu der Kontroverse. Also was war jetzt das Problem, dass du dass es da eben Ärger gab.
Ja, also die erste Jam war dann so, also erstens war das richtig viel Arbeit und ich war immer ziemlich gestresst und ich habe relativ schlecht kommuniziert, muss ich von meiner Seite als Fehler eingestehen.
Das wundert mich jetzt aber.
Ja. Ja, ich hatte nebenbei die Panda-Party und ich habe dann, war ein Jahr lang Arbeit und zwar ein Jahr, ich war wirklich auch am Burnout, so Dauerstress und du musst mit so vielen Leuten diskutieren auch und handeln und sonst was. Und hatte den Tony Gioviale auch als Partner, der das Booking machen sollte, da dabei. Und mit dem habe ich auch immer wieder aneinander gerauscht. Mittlerweile sind sehr viele andere Leute auch mit ihm aneinander gerauscht und verstehen wahrscheinlich mehr Leute, warum ich häufig mit ihm aneinander gerauscht bin. Ja. aber das war auch immer sehr, sehr anstrengend. Und dann kam halt noch dazu, dass die mein Konzept dann auch immer reingequatscht haben, obwohl ich klar Bedingungen, ich habe gesagt, hey, pass auf, gerade Michael Kucher, muss man dazu sagen, ist ein nicht sonderlich disziplinierter Mitarbeiter. Und dem habe ich aber trotzdem gesagt, hey, pass auf, ich würde dich gerne einbinden, ganz klar, aber ich laufe dir nicht hinterher und ich spiele nicht Papa oder so, sondern es muss halt von dir kommen auch und du musst dich da einbringen, weil dafür habe ich keine Zeit sonst. Und er hat dann auch gesagt, ja, er stellt die Bedingungen, er möchte gerne, dass Big Daddy Kane spielt und Samy Deluxe und noch irgendwas. Und er wollte das Plakat von Small & Pace machen lassen, die früher auch immer die Plakate gemacht haben.
Und es wäre alles sehr teuer gewesen, wahrscheinlich.
Nee, ich hab dann erst gesagt, also eigentlich ja, Big Daddy Kane ist definitiv was, wo ich gesagt habe, pass auf, Big Daddy Kane, für ein One-Off, zur Erklärung, One-Off heißt, der ist gerade nicht hier auf Tour, sondern man muss ihn für ein Konzert einfliegen lassen, genau. Und Big Daddy Kane ist zwar so eine Größe von der Juice Crew, von der legendären, wo etliche Hip-Hop-Größen von damals entsprungen sind, aber kein Mensch kennt den, so kein Mensch, ja. Das heißt, allein die Flüge kosten irgendwie dann also 3000 Euro.
Kennt den keiner.
Ja, genau.
So die alten Hip-Hop-Heads und auch so die Leute, die das, glaube ich, auch immer noch die Kultur so, die da sich da so reingenördet haben, auch haben, wie du sagst, die kennen den schon.
Ja, aber das ist auch selbst da, selbst bei der alten Generation ist das trotzdem noch ein Nischen-Act. Ja, also selbst da kennen die nur ganz wenig. Also ich schwöre dir, wenn der ein Solo-Konzert hier in München zu dem Zeitpunkt gegeben hätte, dann wären da maximal 100 Leute gewesen. So, ja. Weil es mehr tatsächlich nicht gezogen hätte. Und also von daher habe ich halt zum Kur gesagt, pass auf, der wird nicht zu finanzieren sein. Dann hat er gemeint, ja, ganz großspurig, aber er ruft Samy Deluxe an und wenn er Samy Deluxe anruft, dann kommt er für lau, für umsonst. Und das, was wir uns da an Geld sparen, können wir dann quasi für Big Daddy Kane ausgeben. Und habe ich gesagt, ja, okay, also wenn du das schaffst, wenn du Samy holst und der kommt für lau, dann sofort, klar, nehmen wir das Geld in die Hand und holen Big Daddy Kane, cool. Aber ich gebe dir Zeit bis November, wenn bis dahin nichts passiert ist, ist die Abmachung hinfällig und dann kümmere ich mich selber um Bookings. So, ja. Und dann hat er sie gesagt, ja, okay, passt. Und wie ich schon vermutet habe, ist bis November halt nichts passiert, gar nichts. Aber wie der glückliche Zufall wollte, hatte ich dann tatsächlich eine kurze Zeit später von der Karin, die so in die Hip-Hop Bands verbucht in Deutschland im Verteiler Big Daddy Kane.
Ich glaube, Free Story, du musst, glaube ich, ein bisschen nicht zu detailliert, weil, weil sonst kommt man gar nicht mehr mit raus beim Zuhören, glaube ich. Ja. Also ich kenne halt die Leute anders, für mich ist es ein bisschen anders, aber ich glaube, für die Zuhörer wäre es ein bisschen komprimierter dann doch.
Ich komprimiere, fast das Thema war, ich habe trotzdem gerade Big Daddy Kane, kurz gefasst, ich habe trotzdem Big Daddy Kane und trotzdem Samy Deluxe geholt, also trotzdem quasi die Aufgaben erfüllt, ohne das Zutun von Kucher. Und das Einzige, was ich dann tatsächlich nicht eingehalten habe, war die Plakate, die hätten von Small & Pace sein sollen. Und es gab noch einen anderen Künstler, der aus der Szene war, von dem ich auch dachte, dass der früher die Plakate gemacht hat, aber nicht getan hatte. Selbst die Astrid meinte, das wäre so gewesen. Der hat dann die Plakate gemacht. Das war das Einzige, war wirklich ein Fehler, habe ich vergessen, war so dumm gelaufen. Aber alles andere war so komplett erfüllt. Die Veranstaltung selber war ein großer Erfolg. Also jeder, der da kann bestätigen, das war Hip-Hop in reiner Tour. Aber was ich nicht mitbekommen habe, im Backstage gab es anscheinend irgendwie Unruhen. Da war Tony Joviale zuständig und der hatte anscheinend mit einigen Leuten irgendwie ruppigen Umgang gepflegt und irgendwie im Backstage war die Stimmung nicht so gut. Mhm. Was ich nicht mitbekommen habe, war nicht mein Arbeitsbereich. Auf jeden Fall, aus welchen Gründen auch immer, war danach irgendwie von Main Concept, ja, nee, die finden das nicht gut und sie wollen nicht, dass ich das nochmal mache. So, weil ich fand es unerklärlich und konnte mir bis heute auch keiner erklären, warum die es jetzt nicht gut fanden, sondern die fanden es einfach nicht gut und wollten es nicht mehr machen. Und dann habe ich gesagt, ja gut, aber das ist jetzt ein bisschen scheiße, weil ich habe jetzt da sehr, sehr viel Arbeit, sehr, sehr viel Zeit und sehr, sehr viel Geld investiert, um diese Jam so wiederzubeleben. So. Wir müssen dann einen Kompromiss finden, wie wir das weitermachen, weil ich will darauf aufbauen, ich will das halt wieder machen so. Ja. Und dann haben wir nach langem Hin und Her und tatsächlich, es gibt auch Mails, wo das dann drin steht, uns darauf geeinigt, dass ich die quasi Living Hip Hop nenne ab Zukunft so, ja. Und da waren alle einverstanden eigentlich auch, es gab so eine E-Mail, wo alle drin waren, auch der Michael Kucher, aber dann kam irgendwann um die Ecke, Michael Kucher oder was auch immer, nee, das stimmt gar nicht, ich wurde gar nicht gefragt und mir hat keiner was gesagt, irgendwie sein E-Mail-Postfach ist vollgelaufen, der hat die Mail nicht bekommen, keine Ahnung. Nee, er findet das nicht okay. Und dann habe ich gesagt, ja, wir haben die Abnehmung schon getroffen und ich mache die Veranstaltung jetzt so. Und dann meinten aber auch alle mein Konzept, ja, wir sind da raus, das ist ein Takeover, du willst unser Ding übernehmen und bla blub. Und dann habe ich halt das trotzdem durchgezogen, weiter durchgemacht und habe dann trotzdem sehr, sehr viel Hate. Habe auch beim Booking schon gemerkt, dass die Künstler alle sehr reserviert sind und keiner mehr irgendwie so richtig Bock hat da drauf und die Preise exorbitant hoch geworden sind und so und es richtig schwierig war, wie die nächste zu buchen. Habe immer mehr gehört, dass hinter meinem Rücken schlecht geredet wird über mich und dass ich da quasi irgendwie abzocker und das irgendwie geklaut hätte oder was auch immer. Und dann war die Veranstaltung nahe, da meinte der Kucher, er würde gerne moderieren wollen. Da hat er aber beim ersten Mal, unabhängig davon, dass wir dann Disput hatten, hat er beim ersten Mal Moderationen richtig daneben gelegen, hat sehr viele Sachen, uncoole Aktionen gebracht während der Veranstaltung, auch als Künstlerbetreuer, hat mich da hintergangen. Irgendeinen Act, den er auf der Bühne haben wollte, auf der Hauptbühne, hat er versucht zu überreden. Ich hatte ihn auf eine Seitenbühne gebucht und er hat ihn versucht zu überreden, auf die Hauptbühne zu gehen. Egal, er hat intrigante Sachen gemacht so und deswegen habe ich gesagt, das kommt nicht in Frage. Und dann hat er mich angeschrien und verflucht und als Arschloch und sonst was und Hurensohn und hat aufgelegt und hat 5 Minuten später wieder angerufen und hat gesagt, ich wollte nur wissen, ob ich jetzt auf der Gästeliste stehe. So, oder gerade eben hast du mich angeschrien und beschimpft und so und jetzt kommst du hier mit so einem Befehlston, ob du auf der Gästeliste stehst und so. Ja. Und dann hat er noch weiter beschimpft und habe ich aufgelegt, habe nicht mehr mit ihm gesprochen und bis dann irgendwann auf der Jam tatsächlich selber kam dann irgendwann Torch auf mich zu und meinte so, hey, ich weiß nicht genau, was hier für Disput hat, aber hey, könntest du Michael Kucher für mich auf die Gästeliste schreiben? So, sag ich, ja klar, du bist auch der Erste, der mich gefragt hat. Wenn mich jemand fragt, gerne, schreibe ich drauf, so, ja. Und naja, das war halt dann immer noch trotzdem hinter meinem Rücken immer mehr geredet worden. Die dritte Jam war, es wurde immer schlimmer so. Leute sind auf mich zugekommen, so Tropf, der Produzent von Sammy Deluxe und so und auch Beginner, Co-Produzent teilweise, kam auf mich zu und hat man gemeint, hey, scheißegal, was mein Content über dich sagt, ich muss sagen, das, was du hier machst, richtig cool, mach bitte weiter so. Also, und was mir Bestätigung gegeben hat, dass die hinter meinem Rücken über mich lästern und so, ja.
Das, was über dich gesagt wurde, ja.
Ja, und das ging halt immer weiter und es hat mich einfach wirklich tatsächlich, ich hab mich so aufgerieben, um für Hip-Hop und für Hip-Hop in München was zu tun so und das hat mich so runtergezogen, weil ich einfach auch die Welt nicht verstanden habe, weil was soll das so und die zu mir immer von wegen Respekt und ich muss Respekt vor den Gründern haben und ich habe immer mit Respekt gearbeitet so, bis irgendwann halt da eine Uneinigkeit da war, wo anscheinend verschiedene Meinungen aufeinandertreffen, die sich nicht gelöst haben, die nie ausgesprochen wurden so, aber was nie kam, ist tatsächlich Respekt von denen zu mir so. Die haben auch während den ganzen Gesprächen immer so von oben herab, dass sie wissen, wie das läuft und wie das zu laufen hat und so. Und ich habe immer versucht, irgendwie das zu erklären, mich zu erklären, aber wirklich Respekt habe ich nie erfahren. Also Respekt in eine Richtung einfordern und quasi für die Leistung, die ich erbringe, keinen zu bekommen, ist sehr, sehr frustrierend und dann auch noch so viel Geld drauf zu zahlen so. Und ich hatte wirklich auch so ein bisschen Depression und war richtig, richtig fertig und ja, das hat mich halt einfach runtergezogen. Und dann war irgendwann der Punkt, wo ich sage, okay, diese ganzen Gedanken, ich hatte schon Angst, ich werde irgendwann zu einem Brüllpenner. Weißt du, was ich meine? Also, weil ich das nie alles zu sagen durfte, was ich so zu sagen habe, das unfair behandelt werden, dann habe ich mich schon gesehen, dass ich irgendwann auf der Straße rumstehe und einfach ins Leere reinbrülle, weil das raus muss, so, ja. Und dann war irgendwann für mich der Punkt, wo ich gesagt, okay, ich muss das in den Song packen, um einmal das alles gesagt zu haben, was ich sagen will. Und das ist dann, daraus ist dann dieser Battle-Track entstanden. So. Und ja, viele haben den nicht verstanden, weil ihnen wahrscheinlich auch der Kontext fehlt. Aber das mir ging es in erster Linie darum.
Das wollte ich gerade sagen, jetzt wo wir, also, und ich bin ja sogar schon ein bisschen in der Geschichte drin, aber man merkt ja, dass es emotional immer noch bei dir ziemlich sitzt und das war jetzt schon schwer, dir zu folgen in den letzten, weiß ich nicht, 20 Minuten.
Ja,
und ich glaube, dass das Problem an dem, bitte?
Ja, ich habe nur Idee,
dass das egal. Bei dem Track auch so ein bisschen ist, weil da hast du es natürlich noch komprimierter und du musst mit Reimen arbeiten, also weißt du, also du, und da sind natürlich oft Nebensätze, die in deinem Kopf noch passieren oder Kontext, der in deinem Kopf passiert, kriegst du beim Hören, außer wenn du dir den Track jetzt vielleicht, wenn du ein bisschen von der Geschichte weißt und dir den Track 4, 5, 6, 7 Mal anhörst, dann kommst du vielleicht mit.
Oder
aber
den Text durchliest oder so, ja.
Oder so, oder das noch mitliest, genau. Aber erstmal ist es so, hä? Was labert der da gerade? Also man kommt nicht hinterher.
Ja.
Und das kann ich mir sehr gut vorstellen. Also ich, ja.
Ja, aber das tatsächlich, das war mir alles nicht so wichtig. Mir war wichtig, dass ich das alles gesagt habe, so. Und wann immer irgendeine Frage aufkommt, kann ich sagen, in dem Song habe ich alles gesagt. Und ich habe jetzt einfach alles mir von der Seele gesprochen. Und danach ging es mir tatsächlich auch gut. So.
Ja, das
und
ist das Wichtigste erstmal tatsächlich.
Ja, auch wenn ich natürlich den schwarzen Peter vielleicht so rübergeschoben habe, aber die hatten ja die Möglichkeit gehabt, Antwort zu geben, weil die jetzt bestimmt auch ähnlich wie ich so Sachen haben, ja, aber das ist unfair so und sich selber so im Kreis drehen, aber man hätte das ja auch aussprechen können, das kam aber nie so.
Ja, aber ich glaube, dass denen natürlich das Thema wahrscheinlich dann nicht wichtig genug ist, weißt du, weil die waren erstens nicht alleine und mussten nicht gegen so viel, also in der ganzen Szene ja auch gegen dann Falschaussagen ankämpfen und es dann irgendwie so Stück für Stück mitkriegen. Ach krass, das wurde also auch über mich gesagt und das auch noch, so wie du. Und die haben auch nicht die Arbeit da jetzt reingesteckt, die du reingesteckt hast. Und die haben auch nicht die Kohle draufgezahlt, die du draufgezahlt hast. Das sind ja alles Faktoren, die das bei für dich natürlich verständlicherweise viel brisanter machen als für jemand, weiß ich, wie ein David oder ein Kucher jetzt oder ein Moritz so, der das dann hört, so krass, der Freeze hat über euch gerappt, dann kann man natürlich leicht sagen, ja gut, ist mir scheißegal. Weil mehr als dass du jetzt über die gerappt hast, ist jetzt erstmal für die nicht passiert. Weil alles andere, was du sonst noch hast, ist denen egal. Und für die Leute, weil die jetzt halt in dem Fall quasi dann vielleicht falsche Sachen über dich gesagt haben in der Szene, und du das dann mitgekriegt hast, so über andere Ecken, so krass, denkt jetzt wahrscheinlich jeder gerade, dass ich das und das gemacht habe, offensichtlich, wenn mich schon, weiß nicht, Torch anquatscht zum Beispiel. Aber das haben die ja nicht, weil die haben nur, in Anführungszeichen, deinen Track.
Obwohl, hast nicht sogar du mir erzählt, dass du mal David P. getroffen hast und er gemeint hat, dass sogar ihn Jan Delay angerufen haben und so?
Ja, ja, schon, das stimmt. Den hat tatsächlich wohl der Jan angerufen, und als würde ich Jan kennen und ihn Jan nennen dürfen. Also ich, Jan Delay hat ihn wohl angerufen und da auch gefragt und eben auch gemeint, ob er da jetzt drauf reagieren will. Und dann hat David hat gemeint, nein, weil ihn ist eben, hat auch nicht, jetzt gar nicht arrogant, hat er mir auch, weil er weiß ja, dass wir Freunde sind, das meine ich auch überhaupt nicht böse, das hat ihn einfach nicht genug berührt dafür. Das war jetzt nichts, wo er sagt, boah, da braucht Bedarf in seiner Antwort. Eben, ich denke, ich vermute mal aus genau den Gründen, die ich gerade gesagt habe, weil es eben nicht diesen Impact auf diese den dann doch hat, wie es auf dich alles hatte, in den verschiedensten.
Ja, also ein paar Sachen sind mir dann im Nachhinein, also ich bin froh, dass ich so alles von der Seele reden konnte. Ein paar Sachen von ein paar Leuten Feedback, so vom Wunder, den ich sehr, sehr schätze, den Holunder von Blumentopf.
Ja.
Von dem kam zum Beispiel die Kritik, ja, er versteht das schon so, aber er findet, man hätte das nicht öffentlich machen sollen. Und
es ist ja nicht so, dass du das Gespräch nicht gesucht hattest. Also das, da kann ich dich eher noch verstehen. Da denke ich mir so, gut, dann vor allem, also ich war da auch, wir haben ja auch darüber geredet anfangs und so, und ich war auch so, boah, weiß ich nicht, und jetzt gar nicht nur wegen Angst, dass jetzt dann großer Beef entsteht, aber eben auch das Nötige ist nach der Zeit und ob es die Leute irgendwie und auch dann als die ersten Strophen gehört, ob man dann noch so hinterherkommt. Aber ich dachte mir dann so, ist eigentlich scheißegal. Das ist für dich jetzt wichtig. Also ich dachte mir, also der Freeze muss das jetzt raushauen. Und unöffentlich, also privat hattest du es schon probiert. Da ist auch nichts passiert. Und dann bist du einfach der nicht wenigstens einmal seinen Standpunkt zeigen darf. Wenn nicht vor den Leuten direkt, dann halt öffentlich. Und das finde ich tatsächlich das Einzige, wo ich sage, das sei ihm total, also das Einzige nicht, aber da habe ich mir gedacht, dann soll er es raushauen.
Ja. Ich fand vor allen Dingen auch, also ich habe tatsächlich meine Perspektive ist, ich habe nicht angefangen, das öffentlich zu machen, weil in dem Moment, wo sie hinter meinem Rücken mit anderen darüber reden, haben die angefangen, das öffentlich zu machen.
Auch wieder,
das war so meine Perspektive, wo ich sage, okay, dann antworte ich jetzt quasi noch öffentlicher. So. Aber gut. Und vor allen Dingen fand ich, das ist doch eigentlich der realste Hip-Hop-Weg, mit so einer Sache umzugehen. Dadurch, das ist doch der Ursprung von Battle Rap eigentlich.
Eigentlich schon, ja.
Von daher, realer konnte man eigentlich das, fand ich, aus meiner Perspektive nicht lösen, so. Ja. Aber jetzt habe ich mir heute zum zweiten Mal ein bisschen von der Seele gesprochen und vielleicht ergibt sich ja demnächst irgendwann mal ein versöhnliches Gespräch, was ich schön fände, weil am Ende des Tages stehen wir irgendwie auf derselben Seite, auch mit hier und da unterschiedlichen Arten damit umzugehen, aber trotzdem haben wir ähnliche Werte, die wir vertreten, und nicht nur das, sondern sie haben mir viele von den Werten ja beigebracht, die sie aus meiner Perspektive, wie ich es im Song auch gesagt habe, selbst verraten haben dadurch, dass sie so gehandelt haben, wie sie gehandelt haben. Naja. Egal, vielleicht gibt es ein persönliches Gespräch, finde ich schön, weil Zusammenarbeiten finde ich immer schöner.
Als gegeneinander.
Als gegeneinander, ja.
Das ist der fast eine Predigt gewesen.
Ja.
Teilweise auch so verständlich wie eine Predigt, als sie noch auf Aramäisch gehalten wurde. Nee, auf Latein waren die erstmal.
Auf Latein, auf Hebräisch bestimmt auch. Heißt das nur nicht Predigt, sondern anders wahrscheinlich. Das
heißt es eben Repknickt. Ich kann ganz wenig Aramäisch. Deswegen heißt übrigens, heißt es auch Hokus Pokus, habe ich dir schon mal gesagt, mein kleines Nebenwissen, weil die früher ja auch in den Kirchen hier noch auf Latein gepredigt haben vor Luther.
Ja.
Und der normale Otto Normal Bauer ja kein Latein konnte, ja. Und dann war am Ende immer die Hostienvergabe und da sagt er Hop est Corpus Christi. Dies ist der Leib Christi. Ah. Und da haben die immer dann so gesagt, ja, der soll dann nicht aufhören mit seinem Hokuspokus.
Ah.
Das ist anscheinend, hat mir zumindest mein Theatergeschichtslehrer Martin beigebracht. Ich hoffe, er war kein oder Professor, klingt besser. Dozent, das war er.
Dozent war er auf jeden Fall.
Dozent war er, genau. Hoffentlich, das war keine schmutzige Lüge.
Beleidigung. Der war gar kein Dozent, sondern der hat sich eingeschlichen. Der ist sehr dezent.
Ich bin Dozent. Oh, wo denn? Nein, ich bin sehr dezent. Sie riechen aus dem Mund.
Immer schön weggenuschelt. Ich bin dezent. Ich bin dezent übrigens. Ich bin dezent. Ich dezente hier. Naja. Ja, Entschuldigung, war jetzt viel Real Talk. Wahrscheinlich die Nicht-Hip-Hop-Fans sind wahrscheinlich alle schon lange ausgestiegen.
Die sind schon raus nach Hallo. Ich bin raus.
Montag soll ja gutes Wetter werden, da haben wahrscheinlich alle sofort auf. Ich glaube, ich gehe ein Eis essen.
Haben alle Zeit zum Podcast hören, genau.
Ja. Ja, vielleicht können wir, ja, hier Angebot, vielleicht können wir David P. mal in die Sendung holen, dann kann er auch mal über 30 Jahre mein Konzept reden.
Why not? Stimmt eigentlich, der Herr Doktor. Ich habe mir schon überlegt, ob ich zu dem in die Praxis gehen soll.
Ja, habe ich mir auch schon öfters mal überlegt, aber habe ich halt nicht getan, weil wir Beef hatten. Also sonst wäre es eigentlich ein schöner
ich
Hausarzt.
Ich muss Ihnen kurz eine Spritze geben, Herr Fockenreiter. Ich trau dir nicht.
In den Hoden. Leider in den Hoden.
Leider in den Hoden.
Der muss direkt in den Hoden. Das hilft anders nicht.
Nee, ich dachte mir dann tatsächlich, irgendwie ist es, glaube ich, strange, wenn du zum bekannten Doktor und dann ist irgendwas. Und dann musst du dir David P. sagen, dass du irgendwie, weiß nicht,
Streptokokken
hast. Oder, ja, nee, auch sowas Krasses halt. Kann ja auch sein, dass er sagt, ja, du, ja, Simon, du hast, oder auch so, also gar nicht, jetzt muss ja nicht das Worst Case sein, aber allein so Leberzirrhose oder sowas, auch unangenehm irgendwie.
Oder er macht eine Darmspiegelung bei dir.
Oder so, ja genau, jetzt kommen wir mal. Kommen wir doch da, wo alle gerade dran gedacht haben, verdammt nochmal. Wenn wir lange um den heißen Brei herumreden, wenn man einfach mit dem Endoskop reinschauen kann in den heißen Brei.
Einen dampfenden heißen Brei.
Und spätestens jetzt haben wir auch die Ladies verloren. Oder gewonnen, was dann auch wieder komisch wäre.
Kommt auf den Fetisch drauf an. Ja. Aber das wäre doch geil. Das finde ich schön. Vielleicht
was jetzt, dass du ja David P. ein Endoskop hintersteckt. Ich habe irgendwie, du hast irgendwie einen Zwischenteil davon vergessen.
Weggeskippt wieder. Ich wollte das Thema zurück auf, das wäre doch schön, wenn er mal in den Podcast kommt. Podcast ist ja auch wirklich eigentlich ist es eine Arsch-Begutachtung. Das ist ein Podcast.
Podcast.
Ja. Schlechtes Wortspiel. 50.000 Euro in die Wortspielkasse.
Was noch unverständlicher war als Freeze 30 Minuten, war dieses Wortspiel übrigens.
Ja. Haben wir noch irgendwelche Themen von der Woche eigentlich aufzuarbeiten? Weil ich hatte noch Musik. Sag mal, weil wir sind eh schon drüber, aber soll ich noch Musik wenigstens machen, dass wir noch ein bisschen was Unterhaltsames machen?
Mach doch noch Musik. Ich muss aber irgendwie mir langsam mal was zu essen bestellen, weil...
Ich mache nur einen Song, am besten.
Ich muss schnell mein iPad aktivieren, weil heute habe ich nämlich dran gedacht, mein iPad direkt mit rüber genommen, damit ich jetzt die Musik hören kann.
Sehr geil. Ich hätte nämlich das Bedürfnis, aber das heißt wahrscheinlich nicht, nur ein bisschen Bass zu hören, weil man hört das nur mit Bass, aber ja, die Zuhörer hören es bestimmt. Ich habe nämlich wieder einen Link gefunden. Und zwar den Song, den ich heute mitgebracht habe, ist von Anderson Park.
Ah.
Anderson Park feiere ich ja sehr, finde ich richtig geil.
Talentierter junger Mann auf jeden Fall.
Ja. Und der heißt Lockdown.
Oh.
Ist schon in der Playliste.
Sounds like aktuelle Musik. Anderson Park. Ah nee, warte mal. Geil, beim iPad ist, glaube ich, die Playlist nämlich andersrum.
Ja, ganz unten.
Genau, da ist ganz unten, witzig. Ja. Ich drücke mal Play.
Aber das kann man einstellen, kann man sortieren nach neueste oben, stimmt. Neueste unten.
Neueste oben, aber egal, ich hab Bock drauf. Ich mach, was ich will.
Ich mach mein eigenes Ding. Ich lass mich von der Apple nicht bevormunden.
Ja, nice.
You should have been downtown. The people are rising. We thought it was a lockdown. They opened the fire. Them bullets was flying. Who said it was a lockdown? Goddamn lies.
Downtown, where I got popped with the rubber
ball. Sag mir selber,
Never understand what do. Sehr geil, weißt du, was mir gerade auffällt? Der ich dachte gerade, dass Q-Tip da Feature rappt. Das klingt ein bisschen wie Q-Tip.
Oh, das könnte sein, da ist ein Feature dabei, tatsächlich, der steht hier bei Instagram gar nicht dabei, aber da muss ich meine nachlässige Recherche eingestehen. Da habe ich habe sofort ein anderes Ding gehabt.
Nee, aber das würden die ja hinschreiben. Also das Q-Tip-Feature könnte man schon mal, wenn man Rapper ist, würde man, glaube ich, darauf bestehen, dass das schon dabei steht.
Ja, klar. Aber bei YouTube, ich habe das Video bei YouTube geschaut, da ist tatsächlich ein Feature-Gast dabei, aber ich habe vergessen, wer. Muss ich ehrlich gestehen. Aber was mir nämlich direkt aufgefallen ist, weshalb ich wahrscheinlich nicht mehr drauf geachtet habe, weil ich sofort mein DJ-Gehör hat sofort gesagt, oh, die Bassline kommt mir aber bekannt vor.
Und was war das, Busta Rhymes?
Yeah, wow.
Tatsächlich, weil ich dachte, if you really wanna, schon, oder? Ah, ja, genau.
Nice, sehr gut, ja. Busta Rhymes, if you really wanna party with me, put all your hands where my eyes can see. Also sie ist leicht anders, aber sie ist schon sehr inspiriert bei.
Stimmt.
Genau.
Ist mir erst aufgefallen, nachdem du uns gesagt hast, die Bassline. Kannst du mal sehen. Auch ich habe Ohren.
Spiele ich hier jetzt an der Stelle auch mal kurz ein. So, das war's. Ja, schon ähnlich. Den nächsten, ich packe noch einen Song rein, den spielen wir jetzt aber nicht am besten. Nochmal Use You, der hat noch einen zweiten Track rausgebracht gleich. Da kommt auch ein Album von ihm, Claras Verhältnis. Ist auch in der Playlist, könnt ihr euch auch gleich anhören. Ist auch ein sehr, sehr nicer Track, der auch ein bisschen moderner geflowt ist, wo wir letztes Mal ja ein bisschen kritisiert haben, dass es ein bisschen oldschoolig betont ist.
Das stimmt,
Und da ist tatsächlich nicht so der Fall. So leicht merkt man seinen Use You halt natürlich. Aber der ist wesentlich moderner, fresher geflowt und betont. Und sehr geiler Track, Claras Verhältnis.
Claras Verhältnis.
In der Playlist drin jetzt.
In der Playlist. Panjabi Sounds. Na gut, 110. Ja,
schön.
Ne, eine Stunde 10 haben wir heute.
Geil. Machen wir was. Haben wir wieder Überstunden gemacht.
Haben wir wieder Minuten. Überstunden gemacht.
Sehr gut. Kann er meckern.
Ja eben, kann keiner beschweren, dass er nichts kriegt für kein Geld.
Ach so, eine Sache muss ich natürlich noch los sagen, wo wir gerade bei Musik sind. Ich bringe natürlich auch am Freitag, kommt von mir ein Track raus, und zwar Balla Balla.
Oh, stimmt.
Erscheint am Freitag, und es ist ja vor unserem Podcast, deswegen muss ich es gleich bei der Gelegenheit erwähnen. Am Freitag, überall, also bei YouTube ist Premiere weiß gar nicht wie viel Uhr, ich glaube 0 Uhr ist am Freitag, Premiere direkt. Bei Spotify ab 1 Uhr verfügbar. Und ich bitte euch alle sehr, mir zu helfen. Ich als Corona-bedingter Arbeitsloser gerade könnte es gut gebrauchen, wenn ich da ein bisschen Boden gut mache und der Track ein bisschen erfolgreich wird. Und es ist ein Track, Balla Balla ist ein Party-Track, der ist, um ehrlich zu sein, letztes Jahr, Anfang letztes Jahres ist der entstanden oder sogar angefangen habe ich Ende vorletztes Jahr angefangen, den zu schreiben. Dann hat es aber ewig gedauert, bis er fertig produziert war. Dann hat es ewig gedauert, bis dann das Video letztes Jahr im September von meinem Homie Nana, sage ich immer, aber der heißt eigentlich Natural Orlando, aus Freiburg, der hat es gedreht. Dann habe ich noch überarbeitet, es sind die Originaldateien verschwunden, da war sehr, sehr viel Kacke, und deswegen kommt er erst jetzt. Und es ist ein absoluter Party-Track, eigentlich wirklich für Party gedacht. Und natürlich doof, ausgerechnet jetzt, wo keine Party ist, so ein Track. Ja. Aber ich habe mir gedacht, weil das Geile ist, ich beschreibe in dem Song eigentlich ausschließlich, so ein bisschen inspired bei Schwarz zu Blau von Peter Fox, wo er beschreibt, nach einer Party durch die Stadt zu gehen, beschreibe ich quasi in die Party reinzugehen und eine sehr exzessive, brutale Party Nacht zu durchleben. So. Okay. Und erinnert somit gerade an das, was wir nicht haben können, und zumindest sozusagen im Kopfkino. Genau, was wir alle vermissen. Und von daher vielleicht ein cooler Track für alle, die Party vermissen, dass sie es wenigstens in ihrem Kopfkino erleben können. Und ja, wenn ihr mir helfen wollt, ich battle jetzt nicht mal ein bisschen um Hilfe, was ich noch nie gemacht habe, aber jetzt battle ich mal ein bisschen, was alle YouTuber und Instagrammer und Musiker sonst immer machen, aber mir ist immer so ein bisschen unangenehm. Aber jetzt mache ich es auch mal, weil ich habe die Corona-Ausrede. wenn ihr mir helfen wollt, geil wäre, wenn ihr jeder, der das Spotify-Playliste hat, in seine Playliste den Song reinzupacken, weil das hilft, so der Algorithmus sieht dann, ah, da ist Interesse da und dann steige ich im Ranking und dann habe ich vielleicht mal die Chance, in so Spotify-Playlisten reinzurutschen. Ja, das sagt immer der Algorithmus, was da passiert und was nicht. Vormerken. Bei YouTube natürlich auch mir followen auf Spotify oder iTunes. Genau das gleiche gilt natürlich auch für iTunes, nicht nur für Spotify. Da gibt's auch Playlisten, wenn ihr welche habt, rein damit. Wenn ihr wollt, dass ich Geld verdiene, ohne dass es euch was kostet, einfach über Nacht mal den Song in Heavy Rotation laufen lassen und den Ton aus. ich werde trotzdem dafür bezahlt. Kostet euch nichts außer einen Klick und würde mir sehr helfen. Also da wäre ich dankbar für jeden Support. Jemand, der Pressemitarbeiter ist bei euch, Hörern, was mal ausjüngern, ich auch gerne hätte ich, ich mache zum ersten Mal ein bisschen Pressebemusterung und ein bisschen Radiobemusterung, habe auch eine Agentur für Radio. Mal gucken, was da passiert. Sowas habe ich alles noch nie gemacht. Ich habe bisher meine Tracks ja immer nur im Panda-Party-Kosmos beworben. Also nur unter meinen Hörern. Also darüber hinaus habe ich noch nie Werbung gemacht. Das mache ich jetzt zum ersten Mal. Bin mal gespannt, ob da ein bisschen mehr passiert als sonst. Wäre ja ganz cool. Genau. So, genug gebettelt.
Ich battle nicht.
Du battlest nicht.
Ich battle nur Rapper. Also wer Bock hat auf ein Hip-Hop-Battle mit Simon Pierce, kommt morgen zum Spielplatz. Südstadt, ihr Mixer!
Corner Cypher.
Von mir gibt's heute nichts, weil heute euch der Freestyle massiert hat und ich werde euch jetzt in den Feierabend geleiten. Mit einem großen Schluckgeräusch, wie ich gerade gemerkt habe. Schließ mich im Freeze an.
Wenn sie das auf Sex bezieht, dann.
Schließ mich im Freeze an, macht Sex zu seinem Song Balla Balla. Und wer es schafft, den Song durch zu bumsen, der kriegt von mir nächste Woche ein Eis. Aber ein Eiswürfel aus der Tiefkühltruhe, gefrorenes Wasser im Endeffekt. Ja, das würde ich euch dann
aber
auch
aber es wird ja sehr heiß jetzt die Woche, dann ist so ein Eiswürfel schon geil.
Genau. Ja, kann man sich auch über manche Dinge. Ja, das lasse ich eure Fantasie. Tschüssi.
Tschüss.